Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Ich darf heute den Abschluss machen in den Kernwerten der Vineyard Dach oder ja unserer Bewegung hier im deutschsprachigen Raum. Und ja, ich habe den Wert Erneuerung, die Kirche und Gesellschaft durchdringen. Die Völk hat letzten Sonntag ein ganz gutes Sprungbrett gegeben. Sie sagte, die Gemeinde Christi hat das Potenzial, die Welt zu versöhnen. Und ich denke mir, wenn wir die Menschen um uns herum mit Gott, mit den Mitmenschen und sich selbst versöhnen, das wäre doch eine gewaltige Erneuerung, die Gesellschaft und Kirche durchdringt. Ja, das ist der fünfte Kernwert. Und da möchte ich nochmal so die Leitsätze und die Erklärung vorlesen. Also Erneuerung, die Kirche und Gesellschaft durchdringt. Wir schätzen den Auftrag und die Sendung Gottes, sein Leben heute auszubreiten. Dieses Leben vollzieht sich in bestehenden und neuen Formen von Kirche und Gesellschaft. Darum engagieren wir uns in gesellschaftlichen Fragen, in der Hoffnung, unsere Welt positiv mitgestalten zu können. Die Leitsätze, erstens neue Ausdrucksformen von Kirche gründen. Da geht es darum, Vineyard zu gründen und sich irgendwie ja auf was, nicht auf die Tradition zu gucken, sondern den Blick nach vorne zu haben, was Gott an uns Neues gibt. Zweitens, Erneuerung bestehender Formen. Man kann sich auch mal verändern. Und kulturübergreifendes Arbeiten. Unsere Gesellschaft wird immer internationaler und dass wir ja halt auch in andere Kulturen, offen für andere Kulturen sind. Soziale Gerechtigkeit. Es gibt auch in Deutschland Menschen, die ausgebeutet werden. Ich sag mal so, mir fällt jetzt so spontan ein, so Fleischwirtschaft, da werden Teile Menschen aus Bulgarien angekarrt, um in großen Schlachtereien zu arbeiten für niedrige, sehr niedrige Löhne. Und fünftens gesellschaftliches Engagement. Genau, und ich habe mich gefragt, wie sieht das eigentlich so bei uns aus? Wo brauchen wir hier Veränderungen? Wir leben ja eigentlich in einem ziemlich reichen Land, so der Index für Lebensqualität. Deutschland ist in der Weltrangliste in Sachen Lebensqualität auf dem 22. Platz. Das ist ja das war jetzt nicht die Top 10. Seit der Wiedervereinigung, kurz vorher waren wir fast bei der Top 10. Aber seitdem leider nicht mehr. Und wir wohnen aber dafür im Westen. Das ist jetzt vielleicht ein Vorteil. Aber von 193 Ländern ist das ja noch immer ziemlich weit oben. Und da kann man, sieht man einfach, uns geht's gut, brauchen wir überhaupt Erneuerungen, brauchen wir Veränderungen? Und ich habe einfach mal so gedacht, die meisten Menschen in unserer Umgebung leben ohne eine Beziehung zu Jesus, wissen nicht, dass sie einen liebenden Vater im Himmel haben. Der Reinhard Rehberg hat mal irgendwie gesagt, dass er so schätzt, dass so irgendwie maximal 4%, 2%, irgendwie zwischen 4 und 2% in Deutschland errettet sind und eine Beziehung mit Jesus haben. Und ja, da gibt es da noch ziemlich viel zu tun. Und die Völker hast du auch letzte Woche ein bisschen erzählt, Barmherzigkeit in
Heilige
Gemeinschaft, das war es, ja, danke. Es gibt einfach viel Trennung und Spaltung von Beziehungen, ob es Paare sind oder Eltern und Kinder gibt es auch öfters mal, dass das nicht so einfach ist, sich Kindern von Eltern abwenden. Upsa. Ich war eben im Flugzeug. Genau, Kirchen können sich auch mal trennen und wir haben auch was irgendwie in den letzten Jahr oder letzten zwei Jahren so immer mehr hervorkommt, dass auch in Deutschland wieder Populismus, Nationalismus und Diskriminierung von Minderheiten immer salonfähiger wird. Also, weiß nicht, wenn man sich mal so in sozialen Netzwerken umguckt. Ich habe mir letztens mal bei Hard Aber Fair bei Twitter geguckt, was da für Kommentare zurückkommen. Also so, es ist, da lethargisch. Das finde ich echt ziemlich schlimm und da weiß gar nicht, was man da machen soll. Also ich bin da fast, bin echt ziemlich sprachlos. Und ich denke, es gibt einfach noch viele Themen in unserer Gesellschaft, wo wir Erneuerungen brauchen. Und ja, die Kirche kann, ob es jetzt die Landeskirchen sind oder wir freie Kirchen, die können durchaus auch noch Veränderungen und Erneuerungen brauchen. So, wie sieht das eigentlich mit Erneuerung in der Bibel aus? Das Buch in der Bibel, wo es am meisten Erneuerungen gibt in der Gesellschaft, ist die Apostelgeschichte. Da habe ich auf jeden Fall das meiste so für mich gefunden. Und in der Apostelgeschichte geht es ja also hauptsächlich so um die Reisen von Paulus und auch ja, so die Entstehung der ersten Gemeinde in Jerusalem, im Grunde die Geschichte von ja, den Jüngern, den Aposteln und Paulus. Und über Paulus wird gesagt, also über Paulus und Silas, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Der Weltkreis oder war damals noch ein bisschen kleiner, aber die Wahrnehmung des Weltkreises, der Erde, war noch ein bisschen kleiner als heute. War vermutlich so der Mittelmeerraum und so etwas weiter, aber ja, Paulus hat von Jesus erzählt und das hat einiges an Auswirkungen gehabt. Und diesen Satz finde ich einfach ziemlich bezeichnend für die Erneuerung, die Gott durch Paulus und die ganzen Jünger von Jesus in der Apostelgeschichte bewirkt hat. Und ja, wenn man sich die Apostelgeschichte durchliest, dann kann man so ein Muster erkennen. Und meistens ist es, dass eine Gruppe, also einer verkündet das Evangelium, ist in einer Gruppe unterwegs. Die verkünden das Evangelium, erzählen den Menschen, dass Jesus sie liebt und für sie gestorben ist und auferstanden ist. Dann wirkt der Heilige Geist auf verschiedene Weise, durch zum Beispiel seine erfüllende Gegenwart, wie an Pfingsten und ja, Heilung, es werden Leute geheilt, Tote auferweckt und verschiedene Sachen noch, prophetische Worte. Ja. Dann kommen Menschen zum Glauben und Gemeinden entstehen. Und dies hat dann einen Einfluss auf das Umfeld. Deshalb glaube ich, dass Gemeinde ein Werkzeug von Gott ist, um Gesellschaft zu erneuern und zu verändern. Natürlich macht das Gott, aber er nutzt irgendwie immer Gemeinde dazu. Ich habe schon bei Facebook gepostet, Bill Heibels hat eigentlich einen ziemlich coolen Satz, finde ich. Er sagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und das ist jetzt nicht irgendwie, Joseph Prince im Fernsehen oder die ganzen Tollen, die es im Fernsehen gibt, die sind alle cool, aber nur wir sind hier vor Ort und können das machen, was wir machen, was wir hier machen, also Ortsgemeinde sein. Das kann kein Internetfernsehen, kein Fernsehprediger und das finde ich, bei allem Tollen, was sie erzählen, ich möchte jetzt nicht irgendwie diskreditieren oder so, aber wir sind einzigartig in unserer Sache, wie Gott mit uns hier Gemeinde baut. Und das möchte ich einfach mal an 5 Beispielen zeigen, wie Jesus durch Gemeinde Erneuerung schenken kann. Das erste ist in der Apostelgeschichte 2. Und da lese ich mal den Bibeltext vor. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Das ist ja, also dieser das, was da geschehen ist, ist ja in auch einem bestimmten Kontext. Dieser Kontext ist das historische Jerusalem von vor 2000 Jahren. Und wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass da der Tempel ist. Das war für die Juden der Ort zum Anbeten. Und wenn man irgendwie Gott nah sein wollte, dann ist man nach Jerusalem gefahren. Zum Beispiel dieser Äthiopier, der Kanake, der Königin aus Äthiopien, wollte irgendwie Gott nah sein, ist von Äthiopien nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten. Es war also so, dass die dass im Grunde viele Menschen da an Gott geglaubt haben und irgendwie ein religiöses Leben hatten, also gläubig waren. Genau, das ist so der Kontext. Und in Vers 42 werden erstmal so ein bisschen die Basics aufgezählt, was die Gemeinde ausmacht. Sie wird geleitet und gelehrt von den Aposteln, also es gibt Leiter. Sie hatten eine herzliche Gemeinschaft und haben zusammen Abendmahl gefeiert und irgendwie auch Spiritualität, haben zusammen gebetet. Und was ich einfach an dieser Gemeinde sehr bemerkenswert finde, ist die enorme Großzügigkeit, die in dieser Gemeinschaft ist. Und irgendwie diese Bereitschaft, dass sie im Grunde ihre Wertsachen verkauft haben, alles geteilt haben, dass sie irgendwie sich so finanziell völlig aufgegeben haben, dass finde ich schon sehr enorm. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber es wird ja manchmal so von den Urchristen gesprochen, da war alles so toll, wir könnten das doch auch so ein bisschen sein, also das hat man manchmal gehört und mir ist das zu viel, aber es ist auf jeden Fall irgendwie ein Vorbild, eine Herausforderung, großzügig zu sein gegenüber Leuten, die vielleicht nicht so viel haben. Ich sag mal, Thema Flüchtlinge, Leuten was abzugeben und auch mal irgendwie über seinen Sachen, die man vielleicht sonst so geben würde, hinauszugeben. Also das finde ich schon beachtlich. Und wichtig finde ich auch an der Gemeinde, dass von den Wundern und außergewöhnlichen Sachen, die Gott durch die Apostel getan hat, da geschrieben wird. Es war ein markantes Zeichen auf jeden Fall, was diese Gemeinde ausgemacht hat. Die Heilung und das Wirken des Heiligen Geistes hat die Gemeinde ausgezeichnet. Und ich denke, was wir auch mit dieser Gemeinde gemeinsam haben, dass sie sich so als Familie gesehen haben. Das merkt man deutlich, die haben sich täglich getroffen, haben zusammen gegessen. Die Zeit haben wir jetzt auch nicht so. Also ich frage mich, die trafen sich täglich im Tempel, waren einmütig. Das scheint mir so, als hätten die nur so alle so einen Teilzeitjob und sonst Zeit, sich irgendwie zu treffen. Also ich würde das auch gern, aber also es ist ja auch jetzt, vielleicht haben die auch näher aneinander gewohnt, wo wir jetzt auch teilweise mehr zusammen wohnen. Das war schon irgendwie. Ich glaube, wenn man so Sachen versuchen würde, ich würde es nicht schaffen, ihr würdet es vermutlich nicht schaffen. Und aber ich denke, darum geht es nicht. Aber was ich da einfach rausziehe, sind die haben übernatürlich gelebt, waren großzügig und haben sich als Gemeinde gesehen. Und es hatte einfach eine unheimliche Auswirkung auch auf die Umgebung, auf die Stadt Jerusalem oder die Bevölkerung um die herum. Denn da steht, dass jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und dass die Gemeinde hatte großes Ansehen bei den Menschen. Also, ich glaube, ich weiß nicht, hoffe ich, dass wir anders stehen. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall irgendwie so von allen die Sprache. Es sind nicht nur so ein paar, die begeistert waren, sondern das hatte wirklich eine Auswirkung oder einen Einfluss und da hat wirklich Erneuerung stattgefunden. Eine weitere Sache der Erneuerung war sicher auch, dass viele Menschen dann Christen wurden und die Gemeinde wuchs und größer wurde, zahlenmäßig, also qualitativ und quantitativ. Okay, das zweite Beispiel ist auch aus der Apostelgeschichte. Und das ist, als Paulus nach Ephesus kommt, ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte so ein bisschen? Das ist da, wo diese Jünger sind, die nur auf die Taufe des Johannes getauft wurden. Und dann fragte denn, wurdet ihr, was, welche Taufe habt ihr? Habt ihr denn schon den Heiligen Geist? Und dann sagen wir, nee, wir wurden nur auf Johannes getauft oder Johannes hat uns getauft. Und auf jeden Fall hat er die dann auf den Namen Jesus Christus getauft und hat ihnen dann die Hände aufgelegt. Die haben dann den Heiligen Geist empfangen. Und Paulus geht dann, ist dann als erstes weiter in die Synagoge gegangen und hat er dann im Grunde ja, das Evangelium erzählt, gepredigt, von Gott erzählt. Und die Synagoge ist so ein bisschen für mich so die traditionelle Kirche oder die Gemeinde, die so vor Ort ist. Und ja, auch wenn wir jetzt noch nicht an Jesus glauben, aber so die geistliche Institution dieser Zeit. Ja, und da es ist auf jeden Fall dann auch wichtig für Paulus als ersten Ort dahin zu gehen und denen einfach so das Evangelium zu bringen, ihnen zu erzählen, dass Jesus sie liebt und ja, dass sie eine Beziehung mit ihm haben können. Die wollten das aber nicht, hatten keinen Bock drauf. Dann hat Paulus den Kontakt abgebrochen mit den Leuten, die gläubig waren, also Christen waren, ist er in einen privaten Lehrsaal gegangen von Tyrannus, glaube ich. Und hat dann 2 Jahre jeden Tag dort gepredigt. Es steht auch in dem Text, dass er Arbeitskleidung hatte. Also hat er vermutlich vormittags gearbeitet, nachmittags gepredigt. Und hat auch außergewöhnliche Wunder getan. Nämlich, das ist der Teil, wo von diesen Schweißtüchern erzählt wird. Das ist in Ephesus, Türkei, ist auf jeden Fall heißer als hier. Der war vermutlich Zeltmacher, also einen handwerklichen Job. Und hat dann viel geschwitzt. Vielleicht durfte das die Leinen oder so durften nicht dreckig werden, dass er sich das, den Schweiß immer abgewischt hat. Auf jeden Fall wurden diese Schweißtücher genutzt, um auf Kranke zu legen. Und die sind dann, und auch die Arbeitsschürze, und die sind dann gesund geworden. Also das finde ich schon besonders. Und auch es gab wohl auch in Ephesus recht viele Leute, die besessen waren, und auch auf diese wurden die Schweißtücher gelegt, weil sind die Dämonen ausgefahren. So, und in Ephesus ja, gab es irgendwie auch so eine Zauberszene, also dass viel Zauberei betrieben wurde. Und es gab auch viele Geister, jüdische Geisterbeschwörer, die dann so als Job oder ich weiß nicht, im Grunde rumgezogen sind und Dämonen ausgetrieben haben. Also als Juden. Und ja, Paulus war halt in dieser Sache ziemlich effektiv, konnte das ohne große Anstrengung. Das hat ein paar Leute auf den Plan gerufen. Und da lese ich jetzt nochmal Apostelgeschichte 19, 11 bis 20 vor. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte. Und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheit verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Einige der jüdischen Geisterbeschwörer, die im Land umherzogen, versuchten den Namen von Jesus dem Herrn für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie sprachen ihn über den von bösen Geistern Besessenen aus, wobei sie die folgende Vorbilder benutzen. Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Auch die 7 Söhne eines gewissen Skephas, einem führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, zur Antwort, Jesus kenne ich. Und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls, aber wer seid ihr? Und der Mensch, der von bösen Geistern besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nicht-Juden. Alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn, für seine Größe. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Kurzer Einschub. Ein Silberdrachmen war ein Tageslohn. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss hatte. Okay, da ist Paulus, der predigt 2 Jahre in Ephesus und macht auch einiges an, Gott tut einige Wunder durch ihn und Befreiung von Dämonen. Und es wollen halt eben auch ein paar andere Leute machen. Und die machen dann diese 7 Brüder, versuchen dann Dämonen auszutreiben. Und das ist aber irgendwie voll der Flop. Das ist jetzt nicht so, dass das, und dieser Flop hat eben eine ziemliche Auswirkung auf, ja, auf die ganze Stadt. So. Ist jetzt nicht so, dass, also steht, nicht, dass Paulus irgendwas Tolles gemacht hat, sondern diese 7 Leute, diese 7 Brüder, und die fallen dabei voll auf die Nase. Und das hat eben die Auswirkung, dass alle in Ephesus erfuhren und weiter alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und lobten Gott, erstmal Christen wie Nicht-Christen. Und die in der letzten Zeit Christen geworden waren, machten reinen Tisch und bekannten ihre okkulten Praktiken und verbrannten ihre Zauberbücher, die eben einen ziemlich großen Wert hatten. Und was ich auch ziemlich besonders finde oder was mir sehr gefällt an diesem Text ist, in Vers 20, den lese ich nochmal vor, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Ich lese auch nochmal aus Elberfelder. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Das griechische Wort, was da steht für Macht, heißt Kratos. Das ist das einzigste Mal, dass das so im Neuen Testament steht. Sonst steht, glaube ich, Exousia oder Dynamos. Und da steht eben das einzigste Mal Kratos. Und Kratos kommt eher so von Herrscher oder Herrschen. Aber ich verbinde da irgendwie als Nicht-Sprachwissenschaftler, also die Kerstin ist ja Sprachwissenschaftlerin, hat auf jeden Fall lange studiert. Und hat das mal kritisch beurteilt, meine Auslegung, aber als Laie, finde ich, ist da halt so eine Nähe zu Krater. Und ja, dass die Gemeinde hat einen Einfluss, wie so ein Krater, hat so einen Krater in die Region von Ephesus geschlagen und hat auf jeden Fall eine ziemliche Erneuerung geschaffen. Ja, und witzigerweise, dass da Leute mal so ziemlich auf die Nase gefallen sind, hat eben diese große Auswirkung. Genau. Ja, so ein paar Typen wollen auch mal wie Paulus sein und fallen dabei voll auf die Nase. Aber plötzlich entsteht ein Krater der Erneuerung in Ephesus. Genau, und ich finde es immer sehr schön, so die Sachen in der Bibel zu lesen, so was Jesus in den Evangelien gemacht hat oder Apostelgeschichte. Auch was Paulus in seinen Briefen schreibt. Aber ich finde es auch immer sehr interessant, Sachen zu hören oder zu sehen, die einfach in unserer Zeit passieren oder heute passieren. Und ich komme ja frisch quasi aus Speyer bei Robbie Dawkins. Und das, was der da mit seiner Gemeinde erlebt hat, finde ich auch echt beachtlich. Also Robbie Dawkins, ein Vineyard-Pastor, ist mit seiner Frau in eine Stadt gezogen, Aurora oder Aurora, die zu diesem Zeitpunkt so der kriminellste Ort in der USA war, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also ein Suburb von Chicago. Und da war die höchste Mordrate. Und die haben im Grunde einfach angefangen, Gemeinden zu bauen, haben immer, also es war wichtig für Leute, für Heilung zu beten, für sie zu prophezeien. Der hat angefangen als Teppichleger zu arbeiten und hat dann auch einfach ein paar Leute angeheuert, die ihm helfen. Und wenn ihr dann irgendwie angefangen habt, Teppich zu legen oder fertig war, dann mussten die dann auch hart gesagt, so, du prophezeist jetzt für den das Haus hier gehört, für den Kunden, genau. Und das war dann manchmal so, dass die Leute dann direkt auf ihrem Teppich lagen. Also vom Heiligen Geist, was ich vorhin erzählt. Ja, und 2013 oder so, ist glaube ich das Jahr, in dem in Aurora, dass kein Mord stattfand. Das ist seit 60 Jahren das erste Mal gewesen, ein Jahr ohne Mord. Und sind aus verschiedenen Städten, Regionen sind Polizisten zu dieser Polizei, zu diesem Polizeidepartement gefahren und wollten rausfinden, warum die Mordrate so gesunken ist. Und die haben dann eben auch gesagt, wenn ihr es rausfinden wollt, dann müsst ihr eben auch zu dieser Vineyard gehen. Ne? Und die hat auf jeden Fall auch einen Einfluss darauf. Die MP3s sind da ja online gestellt, könnt ihr euch mal anhören. Ich kann es sehr empfehlen. Ich bin aber manchmal so Fan von manchen Predigern, gerade von Robbie Dawkins. Und ja, also das ist auf jeden Fall inspirierend. Genau, was wollte ich noch dazu sagen? Ja, die sind auch jetzt nie über 200 Leute gekommen. Also es ist irgendwie so eine kleine, für die USA relativ kleine Gemeinde, die aber dafür echt einen großen Einfluss hat. Einfluss, Erneuerung, die Gesellschaft und Kirche durchdringt. Genau, und dann habe ich noch ein Beispiel aus Europa, Coleraine Causeway Coast Vineyard. Ich kann es nicht so richtig gut aussprechen. Oder es fällt mir zum Zungenbrecher, finde ich. Und da ist der Pastor Alan Scott, ist auch eine Vineyard, ist der Pastor Alan Scott. Sie sind auch recht bekannt durch Healing on the Streets, Mark Marx, und auch noch bekannter durch die Frau von Alan Scott, Catherine Scott, die schon in den 90ern, glaube ich, einige bekannte Worship-Songs geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Songs, aber...
Hungry, glaube ich.
Hungry, genau, ja. Ja, und das ist im Grunde jetzt einfach irgendwie eine, ja, ich sag mal, eine kleine Gemeinde gewesen oder eine Vineyard gewesen, die einfach angefangen haben, für Leute auf der Straße zu beten, einfach die zu fragen, ob sie für Heilung beten können. Die sind in Schulen gegangen und haben da irgendwie so Schulgottesdienste gemacht, irgendwie versucht, denen von Jesus zu erzählen, und es wurde ihnen gesagt, das ist, ja, in der Schule, das interessiert das keinen, ist ziemlich hart, da, das ist auch noch harter Boden. Und Alan Scott war auf dem Leitungsseminar oder der Leiterkonferenz von der Vineyard, hat da so ein paar Sachen erzählt. Und ich habe da so ein paar Sachen aufgeschrieben, was wir da erlebt haben. Zum Beispiel hatten wir ein Heilungswunder von Krebs, und das hat es auf die Titelseite von der Zeitung von ganz Irland geschafft. Also da wurde davon berichtet. Und ja, es ist, da machen irgendwie einfach gewöhnliche Menschen, machen gewöhnliche Dinge und breiten dabei das Reich Gottes aus. Also wenn ihr so einkaufen geht, das ist jetzt gar nicht so irgendwie so das Wildes, man zieht in das wildeste Ghetto, sondern die sind einfach in der Stadt, und wenn die unterwegs sind, beten die für Leute, geben Eindrücke weiter und sagen einfach, dass Jesus sie liebt. Und die Sache mit den Schulen nochmal, da war ich gerade dran. Genau, die haben dann irgendwie ziemlich viel Gunst, und es haben sich dann zwei ganze Schulen zum Glauben gekommen, also im Grunde alle Schüler, die er beschreibt. Die arbeiten da an 26 Schulen mit und haben da ein Lehrprogramm für diese Schulen entworfen, und die Regierung hat sie gefragt, ob sie am Lehrplan mitschreiben können. Also das finde ich echt bemerkenswert. Und dann noch eine Sache. Ja, genau, da sagt er so, es ist eine Sache, wenn Gemeinden einen Praktikanten schicken, um zu gucken, um irgendwas mitzunehmen, und es ist eine andere Sache, wenn irgendwie Praktikanten vom Gefängnis geschickt werden oder vom Krankenhaus, um einfach diese Werte zu lernen und die in diesem Gefängnis oder im Krankenhaus einzupflanzen. Und einfach in so einen Einfluss auf die Gesellschaft zu haben, das fand ich echt cool, und da wünsche ich mir auch mehr von. Und wir sind dabei. Ja, das fünfte Beispiel ist So, das sind im Grunde wir, das sind so meine Erfahrungen oder unsere Erfahrungen, was ich so hauptsächlich bis jetzt erlebt habe, dass Menschen, die irgendwie nicht so einfach sind, die es irgendwie schwer hatten, in die Gemeinde gekommen sind und da ja, heil wurden, im Grunde der Wert heil in der Gemeinschaft. Aber ich finde, das ist was, was ich nicht unter den Scheffel kehren möchte, nicht verstecken will. Das ist echt auch eine gute Sache. Ja, ich, als ich so 20 war, da hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Ausbildung und ich habe so für mein Leben neue Perspektive gekriegt durch Jesus im Rahmen von Gemeinde. Wir haben ja auch schon oft von der Philippe gehört und da gibt es noch viele Beispiele. Genau, und wir haben erst gerade angefangen und können auch weitermachen und gucken, was Gott durch uns tun will und wie er die Gesellschaft erneuern möchte. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir einen Blick auf Gott haben, Familie sind und einen Blick für die Gesellschaft haben. Jo, so können wir jetzt in den Worship gehen.